Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind im Schlamm, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Diese Worte stammen von dem Kinderbuchautoren und Schriftsteller C.S. Lewis. Und sie drücken meiner Meinung nach sehr gut die Verfassung des menschlichen Herzens aus. Wie oft geben wir uns mit dem Schlechteren zufrieden, nur weil wir es gewohnt sind und klammern daran fest, obwohl Gott uns schon längst was viel Besseres anbietet. Auch dem Volk Israel erging es so, als der Prophet Jesaja an sie schrieb. Gott hat sie erwählt, um mit ihnen in einer Beziehung zu leben. Wenn sie Gottes Gebote gehalten hätten, hätten sie erfahren, wie Gott ist. Sie hätten sein Wesen erlebt und ja wahres Leben kennengelernt. Doch die Israeliten haben sich von Anfang an von Gott abgewendet. Sie sind anderen Göttern der anderen Völker nachgelaufen. Götter, die ihnen Reichtum, Macht und Lust versprachen. Götter, die ihren Vorstellungen eines guten Lebens entsprachen. Und die einem geben konnten, was man sich wünschte. Denn Götzendienst ist nicht einfach nur, also im Alten Testament und allgemein, nicht einfach nur ein Anbeten von einem stumpfsinniges Anbeten von einem Stück Holz, sondern eine Herzenshaltung, bei der man seine Vorstellung von dem, was gut und böse ist, zum allerhöchsten Maßstab macht. Beim Propheten Jeremia beschreibt Gott Israels Sünde deshalb auch so: Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und weil sie sich von Gott abgewandt haben, um ihren eigenen Göttern nachzulaufen und bei ihnen ihren Durst zu stillen, hat sich Gott auch von ihnen abgewendet und hat ihnen gegeben, was sie sich wünschten, als er sie unter die Völker zerstreut hat. Israel, Gottes erwähltes Volk, schien genauso oder scheint genauso gottlos zu sein wie all die anderen Völker. Doch wenn sie es nicht schaffen, Gott treu zu sein, dann ist die Frage, wer kann es dann schaffen? Gibt es überhaupt noch eine Hoffnung für uns Menschen im Allgemeinen? Oder hat Gott uns alle verworfen? Bleiben unsere Herzen auf ewig von Gott getrennt, sodass wir uns ja mit rissigen Zisternen, mit Dingen, die unseren Durst nicht wirklich stillen können, wir dort versuchen, unseren Durst zu stillen und nur durstiger zurückbleiben? Und vielleicht hast du das auch schon selber erlebt, wie dich deine Suche nach Erfüllung nur noch unerfüllter zurückgelassen hat. Du bist von einem irdischen Genuss zum nächsten gelaufen und fandest nie das, wonach du dich wirklich gesehnt hast. Nur dieselben falschen Götter mit denselben falschen Versprechungen. Vielleicht hast du es langsam satt, dein Leben in diesem Hamsterrad an die Wand zu fahren und bist einfach nur noch müde. Vielleicht hast du aber auch noch nicht aufgegeben. Du hoffst immer noch, dass du irgendwann in irdischen Dingen die Erfüllung finden kannst, nach der du dich sehnst. Vielleicht ist es ja das nächste Auto oder die nächste Frau oder die nächste Serie oder was auch immer. Man weiß ja nie. Wie dem auch sei, ob wir der ersten oder der zweiten Gruppe angehören, laut der Bibel haben wir alle eines gemeinsam. Ein Kernproblem, nämlich dass wir von Geburt an von Gott getrennt sind. Das Loch in unserem Herzen und unsere unermüdliche Suche nach Glück geben Zeugnis davon, dass uns das entscheidende Puzzleteil fehlt. Denn für unseren unendlichen Durst, so sagt die Bibel, braucht es eine unendliche Quelle. Das hat Israel vor 2500 Jahren erfahren und das erfahren wir heute immer noch. Aber da plötzlich inmitten unserer verzweifelten Suche ruft uns eine Stimme zu. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Gott lädt uns hier also zu seinem großen Festmahl ein und das ganz umsonst. Umsonst, fragen sich da bestimmt viele von euch. Vielleicht klingen da auch alte Glaubenssätze an, wie nichts im Leben ist umsonst. Aber doch, bei Gott schon. Gott hat ja alles geschaffen, einschließlich uns Menschen. Wie könnten wir ihm da irgendetwas zurückgeben? Vor ihm sind wir wie Bettler, die nichts anderes tun können, als zu empfangen. Und Gott wird hier nicht als knauseriger Mann beschrieben, der uns nur ja mit verdrehten Augen irgendwie das Nötigste geben möchte und eigentlich genervt von uns ist. Nee, der Gott, der hier spricht, kann sich fast nicht zurückhalten, uns mit seinen überfließenden Gaben zu beschenken. Er läuft uns geradezu mit vollen Händen hinterher und möchte uns damit überschütten. Gott liebt es, sich selbst hinzugeben. Dafür muss man sich nur mal in der Schöpfung umschauen. Ich glaube, das verlieren wir oft aus den Augen. Ich glaube, oft haben wir das Bild, dass Gott nur dieser ja knauserige Mann ist, der ja eigentlich gar nicht so richtig möchte, dass wir Freude haben. Aber da sagt der Text hier was ganz anderes. Das heißt auch nicht, dass Gott unser Wunschautomat ist, der macht, dass wir immer genug haben und gesund sind und glücklich sind. All diese Dinge sind gut. Wie wir aber bereits gesehen haben, können sie schnell zum Götzen werden. Wir können uns schnell einen falschen Gott daraus machen, nach unserer Vorstellung, dem es hauptsächlich um unser Wohlbefinden geht und das auf Kosten anderer, womit wir uns im Endeffekt selbst zu Gott machen. Der Gott, der hier spricht, hat für uns aber mehr im Sinn. Das Gastmahl, zu dem er uns einlädt, ist nämlich er selber. Eine Speise, für die wir ja kein Geld der Welt aufwiegen können. Deshalb sagt er auch, hört doch auf mich und esst das Gute. Und deshalb ist die Aufforderung, zu Gott zu kommen, auch parallel zu der Aufforderung, zum Wasser zu kommen. Gott ist das Essen, was hier beschrieben wird, und Gott ist dieses Wasser, dieses lebendige Wasser. Und das zielt genau auf das Problem des menschlichen Herzens ab. Vertrauen wir darauf, dass der Gott, der alles geschaffen hat, noch viel besser ist als seine Schöpfung, oder wiegen wir Geld für das ab, was nicht Brot ist und was nicht sättigen kann? Glauben wir, dass Gott, der die Sonne und die Wärme, die Natur und die Farben, die Gerüche und Geschmäcker, Essen und Trinken, Freude und Familie gemacht hat, all das bei Weitem übersteigt und für all das unser Dank und unsere höchste Anbetung verdient? Oder machen wir all diese Dinge zu unserem Gott und suchen darin unsere Erfüllung? Hier trennt sich der Weizen von der Spreu. Tatsächlich stehen Leben und Tod auf dem Spiel. Denn vertrauen wir auf all diese vergänglichen Sachen, unseren Ruf, unser Ego, all das, so bleiben wir leer zurück und teilen mit diesen Sachen ihr Schicksal. Wir werden genauso vergänglich wie sie und nehmen sie mit ins Grab. Vertrauen wir aber auf den Gott, der das ewige Leben ist und der uns zu sich selbst einlädt, so werden wir leben, selbst wenn wir sterben. Und so werden wir aus einer unerschöpflichen Quelle trinken. Das verheißt uns der Text. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist erstmal nur zu Gott zu kommen und zuzuhören. Also jetzt gerade uns für Gottes Wort zu öffnen. Kann ich euch vielleicht sonst irgendwie ein Handzeichen geben, dass ihr die Folie immer weitermacht? Okay, dann geht das vielleicht besser. Entschuldigung. Also alles, was wir tun müssen, ist zuzuhören. Wir können nichts anderes tun als das. Und das ist im Endeffekt auch Glauben. Denn erst wenn ich wirklich vertraue, dass dieser Gott besser ist als alles andere und dass er mir wahres Leben geben kann, meine Bedürfnisse zu stillen, kann ich mich auch erst von meinen falschen Göttern und Vorstellungen von Gott trennen, um ihm meine ganze Aufmerksamkeit zu schenken, um ihm mein Gehör zu schenken. Das ist nicht etwas, das man einmal tut und dann irgendwie von der Checkliste abhakt. Das ist mehr wie Atmen. Jede Sekunde brauche ich diesen Gott. Mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, muss ich mich immer wieder auf ihm ausrichten. Denn erst da ist das Leben. Aber das ist gar nicht so leicht. Das ist fast ein Wunder. Und damit dieses Wunder geschieht, braucht es mehr als nur reine Willenskraft. Es braucht eine Art Neugeburt, worauf ich später noch eingehen werde in Vers 10. Vorher erfahren wir dann aber noch in Vers 3 bis 5 von den Auswirkungen, die dieses Öffnen für Gottes Wort mit sich bringt. Dort verheißt Gott, mit uns einen ewigen Bund zu schließen, uns die Gnadengaben Davids zu geben. Genau, das sehe ich erstmal, dass es viele fragende Gesichter dazu gibt. Ich erkläre, was es damit auf sich hat. Denn David war ein Mann, wie viele wahrscheinlich schon wissen, ein Mann, den Gott von der Stellung eines unbedeutenden Hirtenjungen erhöht hat, damit er über Israel stellvertretend für Gott herrscht, also über Gottes Volk. Deshalb lesen wir auch, dass er als Zeuge eingesetzt wurde. Er war also ein Repräsentant oder besser gesagt ein Abbild Gottes, eine königliche Stellung, zu der am Anfang der Bibel alle Menschen berufen wurden, die aber aufgrund der Sünde und der Trennung von Gott verdreht wurden. Diese Rolle will Gott also wieder in uns herstellen, wenn wir uns für ihn und sein Wort öffnen. Und da ist es egal, wo wir gerade sind, ob wir arm sind oder reich, ob krank oder gesund, ob ungläubig oder schon lange im Glauben. Im Hier und Jetzt, wo Gott zu uns spricht, möchte er uns mehr und mehr zu sich ziehen und mehr mit sich erfüllen, damit wir in unserem Denken, Reden und Handeln immer mehr eins mit ihm dem König werden. An Israel selbst ergeht dieser Ruf ja gerade, als sie an ihrem größten Tiefpunkt angelangt waren. Weil sie sich geistig von Gott entfernt haben, um ihren eigenen Göttern nachzulaufen, hat Gott sie auch physisch in die Gottesferne verbannt, als er sie ins babylonische Exil geschickt hat. Ihre Heimat und ihr Tempel wurden zerstört und sie wurden von ihren Familien getrennt, verspottet und unterdrückt. Und es gab keine Hoffnung auf einen Neuanfang. Und selbst wenn es einen Neuanfang gegeben hätte, dann hätte sich ja immer noch nichts an ihrer Herzenshaltung geändert. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie sich wieder von Gott abgewendet hatten und ihren eigenen Göttern und Gelüsten nachgelaufen wären. Das hat ihre Geschichte und die Geschichte der Menschheit viel zu oft gezeigt. Immer wieder laufen wir weg von Gott, vom Größten und Besten, vom Festmahl, vom Leben selbst und essen stattdessen Matschkuchen, weil wir denken, dass diese uns Leben geben können. Aber wie gesagt, inmitten dieser aussichtslosen Situation verheißt Gott diesen neuen, ewigen Bund. Ein Bund, bei dem Gott sein Volk dazu befähigen wird, ihn von ganzem Herzen zu lieben und seine Gebote zu halten. Ein geistiger Bund, bei dem Gott selbst, Gottes Geist, in uns wohnen möchte. Denn erst wenn Gott in uns wohnt, können wir seine Gedanken denken und wollen auch erst dann seinen Willen tun. Von Natur aus geschieht das in uns nicht. Deshalb prophezeit Jesaja auch an anderer Stelle. Genau. Aber für Zion wird ein Erlöser kommen. Und für die, die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr. Von nun an bis in Ewigkeit. Darin besteht nämlich Gottes Rettung für uns. Gott rettet uns von uns selber, von unseren selbstzerstörerischen Trieben und von unseren götzendienenden Herzen, indem er uns seinen Geist gibt. Das sollten wir uns vor Augen halten, wenn wir an Rettung oder Erlösung denken. Rettung ist weder ein Freifahrtschein, um weiter zu sündigen, noch werden wir dadurch gerettet, dass wir uns ganz doll anstrengen, um Gott zu gefallen. Denn wenn Gott unser Herz nicht erneuert und uns seinen Geist nicht gibt, können wir auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Dann ist es uns entweder egal, gegen die Sünde anzukämpfen, weil wir in der Sünde nicht die Schrecklichkeit und Hässlichkeit sehen, die darin besteht, nämlich dass wir den Schöpfer aller Dinge gegen seine Schöpfung und billige Götzen eingetauscht haben, ist laut der Bibel ein todwürdiges Verbrechen, was die Hölle verdient. So hart, wie das auch klingt. Oder aber auf der anderen Seite strengen wir uns ganz doll an und versuchen, Gottes Gebote zu halten und ihn ja nicht zu erzürnen, ohne dabei wirklich seinen Willen tun zu wollen. Wenn wir Gottes Willen also nicht aus einem erneuerten Herz heraus tun, dann ist all unser Gottesdienst und unsere Liebe nur geheuchelt und gesetzlich. Nun stellt sich aber die Frage, wer dieser Erlöser ist, von dem der Text spricht, der uns Gottes Worte gibt und Gottes Geist in uns legt und mit uns diesen neuen Bund schließt. Nur wenige Verse vor diesen erfahren wir mehr über ihn. Dort heißt es nämlich, danke, der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass kein Recht vorhanden war. Und er sah, dass kein Mann da war und er staunte, dass kein Vermittler eintrat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit unterstützte ihn. Dieser Erlöser ist also kein Mann, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Also nicht wie in der Vergangenheit Joshua oder Mose oder all diese bedeutenden Vermittler, die zwischen Gott und ja, den Menschen vermittelt haben. In diesem Text scheint es Gott selber zu sein, der als Vermittler für sich selbst auftritt. Deshalb wird auch gesagt, dass es Gottes Arm ist, der Gott hilft. Die Bezeichnung Arm Gottes ist nämlich in der Bibel und im Jesaja-Brief austauschbar für Gott selbst. So wird zum Beispiel in Jesaja 51 gesagt, dass es Gottes Arm war, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und der das Rote Meer geteilt hat, um sein Volk zu erlösen. In Jesaja 53 beschreibt der Prophet dann, wie Gottes Arm auf neue Weise diese Erlösung bewirkt und diesen Bund bewirkt. Dort lesen wir nämlich, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen und wegen der Übertretung meines Volks hat ihn Strafe getroffen. Und wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Wer hier stark das Neue Testament raushört, braucht sich nicht zu wundern, weil die Texte sind tatsächlich göttlich inspiriert und tatsächlich prophetisch. Denn 700 Jahre nach dieser Verheißung in Jesaja 53 ist Jesus von Nazareth aufgetreten, um all das zu erfüllen. Gott ist in ihm Mensch geworden und ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden, damit wir nun neuen Zugang zu Gott und zum ewigen Leben haben. Deshalb ist es auch dieser Jesus, der heute zur Rechten Gottes sitzt und zu uns spricht. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürsten. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Bei Jesus werden wir Ruhe finden und können mit der endlosen Jagd nach Glück aufhören. Wenn wir von ihm lernen und ihm nachfolgen, werden wir sehen, was wahres Leben bedeutet. Leben, wie Gott es sich für einen jeden von uns vorgestellt hat, wo jeder von uns auf ja ganz individuelle Weise Gott repräsentieren kann und immer wieder neu von Gott erfrischt wird. Dafür wird uns, wie gesagt, nur diese eine Anweisung zu geben, nämlich zu Gott zu kommen und unsere Lauscher aufzutun, also ihm zuzuhören. Alles andere wird sein Wort und sein Geist in uns erledigen. Deshalb heißt es in Vers 8 bis 11 auch, von Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat, und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wir sind die Erde und Gott ist hier der Himmel, wie er auch im Text sagt. Sein Wort träufelt so wie der Regen aus dem Himmel auf uns herab und tränkt und erfrischt uns, damit wir wachsen und Frucht bringen können. Das ist, finde ich, genial. Wir können nichts weiter tun, als Gottes Wort zu hören. Den Rest erledigt er, beziehungsweise sein Wort erledigt das in uns. Dann wird er uns zu sich ziehen und uns mit sich erfüllen und wir werden bei ihm ewiges Leben finden. Er wird uns sich selbst ähnlicher machen, damit wir ihm in unserem ganzen Wesen widerspiegeln. Das verheißt der Text. Natürlich geschieht das nicht von einem Tag auf den anderen, genauso wenig wie eine Pflanze von einem Tag auf den anderen wächst. Wir müssen vielmehr immer wieder zu ihm kommen, immer wieder nach Wasser verlangen, um zu trinken und zu wachsen, was wir auch tun werden, wenn wir gesehen und geschmeckt haben, wie gut der Herr ist. Aber derjenige, der uns zu sich zieht und der das Wachstum in uns bewirkt, ist Gott allein. Also ist dieses Geschehen, dieses Heil von Anfang bis zum Ende pure Gnade. Dennoch können wir uns auch vor seinem Wort und vor seinem Wirken verschließen. Deshalb heißt es auch in dem Text, sucht den Herrn, wenn er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Es gibt also ein zu spät. Denn jetzt ist der Herr nahe. Jetzt gerade im Hören dieser Worte geht er durch die Reihen und klopft an die Herzen. Doch wir können uns auch, wie der Text eben sagt, vor seinem Wort und vor seinem Wirken verhärten oder uns dagegen verschließen. Darum, wenn du gerade merkst, wie Gott in dir wirken will und wie er dich dazu einlädt, alte Sünden und falsche Götter loszulassen oder ihm einfach näher zu kommen, um ihn besser kennenzulernen, dann kämpfe dagegen nicht an, sondern öffne dich dafür. Vertraue darauf, dass du beim Schöpfer aller Dinge nur das Beste finden wirst. Du weißt nicht, ob es ein nächstes Mal gibt. Denn jedes Mal, wenn wir uns gegen Gottes Wort und gegen sein Wort und sein Wirken ankämpfen, errichten wir uns eine neue Schutzmauer um unser Herz. Aber wahres Leben und tiefe Erfüllung, so sagt der Text, sind nur ein Gebet weit entfernt. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist, unsere Ohren zu öffnen und Gott unser Ja zu geben. Das gilt einmal für die Person, die erkannt hat, dass sie nichts in dieser Welt befriedigen kann. Vielleicht ist sie dadurch, oder vielleicht bist du dadurch zynisch und bitter und zerbrochen geworden. Dann lädt dich der Text, beziehungsweise dann laden wir oder ich dich heute ein, es nochmal mit dem Glück zu versuchen. Aber nicht in irdischen Dingen, sondern vielmehr in Jesus. Öffne dich für sein Wort und lerne ihn besser kennen. Erlebe, wie gut er ist und dass die Verheißung, dass er lebendiges Wasser ist, nicht nur leere Worte sind, sondern dass hinter diesen Worten Wahrheit steckt und dass wir es erfahren dürfen. Aber auch die Person, die glaubt, dass sie immer noch in dieser Welt ohne Gott glücklich werden kann, lade ich dazu ein, es mit Jesus zu versuchen. Tief in deinem Herzen weißt du bestimmt, dass keine begrenzte Sache, egal wie gut sie ist, dieses Loch in unserem Herzen füllen kann. Unser irdisches Leben selbst kann das nicht tun, weil es irgendwann endet. Aber Gott ist größer als unser begrenztes Leben. Er verspricht Leben, das über die Grenzen des Todes hinausgeht und eine Fülle, die niemals endet. Lass das nicht an dir vorbeigehen. Und das heißt auch nicht, dass das alles im Hier und Jetzt geschieht, sondern vieles davon werden wir erst in der Auferstehung erfahren. Deshalb braucht es Glauben. Aber der Text und Gott selbst verheißt, dass es schon immer wieder kleine Momente geben wird, wo wir ihn täglich erleben und ja, seine Wege, in seinen Wegen Erfüllung finden können. Zuletzt gilt dieser Text und diese Verheißung aber auch uns allen, die glauben. Gott möchte auch uns mehr zu sich ziehen, näher an sein Herz, damit wir ihn immer besser kennenlernen und ihn immer besser repräsentieren können. Er ist größer als die Erkenntnis, die wir gerade von ihm haben. Und wir wurden dazu geschaffen, in Ewigkeit auf ihn hinzuwachsen. Und das nicht aus religiösem Zwang oder aus, ja, irgendwie mit mürrischen Gesichtern, so mit halbem Herzen, sondern gerade weil uns all diese schönen und herrlichen Verheißungen und Versprechen gelten, die hier im Text gegeben werden. Der einzige Zwang, der uns dazu nötigen sollte, Gott zu dienen und näher zu Gott zu kommen, ist der, den ein Verdurstender oder ein Durstiger verspürt, wenn er Wasser sieht, oder ein Hungernder, wenn er Essen sieht. Und wenn wir dann gesehen und geschmeckt haben, wie gut der Herr ist, dann können wir nichts weiter tun, als ihm zu danken und uns auf die nächsten Schritte mit ihm zu freuen. Dann ist es auch das Natürlichste, andere zu diesem Festmahl einzuladen, wie es auch die Braut und der Geist in der Offenbarung sagt, in Offenbarung 22, wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.